Ja, wir haben jetzt noch eine Stunde. Und wir wollen da uns ein paar Gedanken noch machen über Kapitel 3. Erich.
Ich hätte jetzt gerade noch mal eine Frage zu vorhergehen, ob ich das jetzt, also wie ich das jetzt verstanden habe, nach den Texten, die wir hier bearbeitet haben, heißt es eigentlich, dass am Sonntag im Gottesdienst hier die Frau eigentlich nicht beten, wenn wir jetzt versammeln. Habe ich das richtig verstanden?
Sonntagsgottesdienst wäre diese, wo die ganze Versammlung zusammenkommt, ja.
Da betet sie nicht. Ja, ich.
So habe ich das jetzt, verstehe ich das aus
Ja,
dem
ich will jetzt da nicht in ein Wespennest treten, aber versteht mich, meine Auftrag ist das weiterzugeben, was der Apostel Paulus gesagt hat, und ich hoffe, dass ich das weitergegeben habe, was er gesagt hat. Nicht was meine Meinung ist über irgendein Thema. Und ihr müsst weiterarbeiten. Ihr müsst weiter die Texte anschauen. Verhält es sich so oder ist es anders? Arbeiten und beten. Bete und arbeite.
Also wenn jetzt die Frau, da kann ich mich gut anschließen, das macht mir nichts aus, obwohl ich eigentlich jeden Sonntag bete. Aber ist dann die Kopfbedeckung erforderlich oder nur wenn man betet?
Kopfbedeckung ist dann das. Wisst ihr, das sind natürlich ganz heiße Themen, die oft diskutiert werden unter Christen, und man bräuchte da schon ein bisschen Zeit, um das auszuführen. Weiß nicht.
Gib doch einfach Impulse weiter,
Genau,
oder
ich
nein?
gebe Impulse weiter und ihr studiert weiter. Also das eine Argument, das gegen die Kopfbedeckung gebracht wird, ist, dass man sagt, das ist eine kulturelle Sache. Das heißt, es war früher so, dass man durch die Kopfbedeckung Unterordnung darstellte. Und die anderen würden dann sagen, nein, das ist eigentlich eine grundlegende Sache, die immer gilt. Das Kulturargument, dass es eine andere Kultur ist heute wie damals, das zählt eigentlich nicht, denn der Grund, warum man das Haupt bedeckt, beziehungsweise der Mann es nicht bedeckt, der Grund ist ja die Engel. Er sagt ja dort, man soll das tun um der Engel willen.
Aber da möchte ich gerade einwenden, dazu zu dem. Wenn sie das Haupt nur verhüllen soll um der Engel willen, dass die. Dann tust du ja implizieren, dass es hier um Verführung der Engel geht. Die Engel sollen aber nur sehen, dass sie sich unterordnen.
Genau.
Weil ansonsten würden sie ja auch verführt werden, wenn
Also,
sie nicht betet und so und
ja.
ohne Kopfbedeckung wären.
Also, soviel ich weiß, ist in 1. Korinther 11 das Thema Verführung gar nicht angesprochen.
Eben. Es geht nicht
Es
um
geht.
Verführung, sondern es geht darum, dass die Engel sehen, dass die Frau sich unterordnet.
Ja.
Und das könnte aber dann auch wieder eine kulturbedingte Sache sein. Das könnte man nämlich auch anders sichtbar machen.
Die Engel sind natürlich schon interessiert an dem, was in einer Versammlung vor sich geht. Wir denken gar nicht dran, wir vergessen das oft, oder? Aber die Engelwelt ist ja existent, ist hier. Und Engel wissen ja selber, dass Unterordnung war ja ein Thema unter den Engeln. Ein großes Thema, oder? Ein Engel hat sich nicht unterordnen wollen. Und da hat eine Reihe von Engeln mitgerissen in den Fall der Engel. Und wenn das Thema Unterordnung so wichtig ist, dann ist das natürlich sehr schön und sehr ermutigend für die guten Engel zu sehen, wie in der Gemeinde Gottes die Frauen, wie das sichtbar wird, dass die Frauen sich unterordnen. Die Engel können nicht in das Herz schauen, die sind nicht Gott. Nur Gott kann in das Herz schauen. Kein Dämon kann oder auch kein guter Engel kann irgendjemand ins Herz sehen, was er denkt. Die sind nicht in der Lage. Gott kann sehen, was wir denken. Die Engel müssen also ein Zeichen sehen. Und da wäre also eine Bedeckung ein schönes Zeichen für einen Engel. Und können sagen, aha, da wird äußerlich dargestellt, dass man sich unterordnet. Natürlich sollte man, wenn das äußerlich ist, dann müsste es auch innerlich sein. Das wäre jetzt natürlich die andere Sache, dass man ja jede Äußerlichkeit kann zu einem Ritus werden und man ist dann nur noch äußerlich und tut es nicht mehr innerlich. Das ist das Gleiche auch beim Mahl des Herrn, oder? Man kann das Mahl des Herrn essen und in Wirklichkeit mit dem Herzen gar nicht mehr da sein, dabei sein. Man kann es nur noch als Ritus machen. Es gibt ja mehrere Symbole. Es gibt die Taufe, das ist ein ganz klares Symbol. Man wird einfach nass bei der Taufe, das ist ein Symbol. Aber es wird was sehr Wichtiges dargestellt und man soll es tun. Es gibt das Mahl des Herrn, das ist auch nur ein Symbol. Man isst, wird ja nicht satt beim Essen, man tut es nur symbolisch. Man isst ein bisschen etwas, aber man drückt dadurch was aus. Und man trinkt den Wein oder den Traubensaft. Und genauso ist die Bedeckung des Hauptes, beziehungsweise die Nichtbedeckung des Hauptes beim Mann, ist ein Symbol. Würde jetzt ein Mann beim Predigen oder beim Beten sein Haupt bedecken, ja, wie zum Beispiel es ist heiß und er predigt und er hat seine Kappe auf, dann würde er eigentlich etwas nicht darstellen, was er darstellen sollte. Er sollte nämlich darstellen, dass er Haupt ist. Deshalb sollte er das Haupt zeigen, weil er Haupt ist. Das heißt also, der Mann sollte dann so gut sein und die Kappe runternehmen, wenn er betet. Ich sage das zu meinem Sohn, jetzt beten wir und du nimmst die Kappe runter. Wir sind wandern und so, jetzt wird vor dem Essen mit gebetet und jetzt nimm die Kappe runter. Und wir nehmen alle die Kappe runter als Männer. Bei den Mädchen sage ich es nicht, die können ihre Kappen oben lassen. Ja. Aber dann lernt das Kind schon, aha, das ist irgendwann so ein Symbol, damit wird irgendwas ausgedrückt. Ja, und irgendwann kommt man aufs Gespräch und dann sagt man das. Aber ich sage nur, die Symbolik ist schon sehr schön. Die Frage ist natürlich, wie stark soll man das machen, wenn es niemand mehr tut. Ja? Heute ist ja das sehr außer Mode gekommen, die Kopfbedeckung. Bei den Moslems. Aber hat sie vielleicht andere Bedeutung. Ich persönlich bin eigentlich schon dafür, obwohl ich muss zugeben, meine Frau, die hat es eine Zeit lang gemacht und jetzt macht sie es nicht mehr. Also ich habe ihr zwar gesagt, aber sie macht es nicht mehr. Ich kann sie nicht zwingen. Aber sie hat da dem Druck nachgegeben und gesagt, niemand macht es bei uns in der Versammlung. Wir predigen eigentlich kaum darüber. Es ist uns nicht so wichtig, aber wenn mir jetzt gefragt wird, ich bin ja eigentlich verantwortlich, was die Schrift sagt, das soll ich schon weitergeben. Ich glaube nicht, dass das von sehr großer Bedeutung und Wichtigkeit ist, weil es ein Symbol ist. Aber es wäre etwas sehr Schönes, was dadurch ausgedrückt wird, als Botschaft an die Engel.
Wir Männer heben die Hände auch nicht mehr hoch.
Ja, wir heben auch die Hände nicht mehr hoch. Auch das wäre ein Symbol, natürlich, eine Haltung. Wobei, das wird nicht befohlen, oder? Wir haben keinen Befehl.
Er sagt, ich möchte, dass die Männer...
Heilige Hände hoch.
Heilige Hände hoch.
Ja, richtig.
Du kannst sagen, du verstehst es nicht als Befehl.
Ja. Ja. Gebe ich zu. Könnte man also mehr dran denken. Vielleicht sollten wir doch mal die Hände heben. Aber anders als die Charismatiker. Damit wir uns unterscheiden.
Ich denke, weil es ein Symbol ist, wir zeigen ja durch unser Händefalten auch, dass wir Gefangene Gottes sind, oder was weiß ich, sagen.
Es ist auch so, die Gemeinde steht auch kaum oder sitzt beim Beten und man steht wenig und man kniet wenig. Im Osten mehr. Im Osten ist ja so, in der orthodoxen Kirche gibt es keine Stühle. Da wird immer gestanden. Man kann sich nicht auf den Boden setzen. Ja. Das heißt, die sind das gewohnt, zu stehen in der Gegenwart Gottes oder zu knien. Nun, sitzen, dass man sitzen kann, ist schon erlaubt. Nur beim Gebet, beim gemeinschaftlichen Gebet, kennt man das eigentlich in der Bibel, gibt es keine Stelle, dass die Gemeinde sitzen bleibt vor dem Herrn. Ja. Es gibt einmal, dass Mose sich hinsetzt vor dem Herrn, weil er müde wird beim Beten, klar. Und es gibt bei David, gibt es mal, dass er sich hinsetzt vor dem Herrn, in 2. Samuel 7, aber ansonsten findet man nicht, dass man sitzt in der Gegenwart Gottes, ja? Sondern man steht auf oder man betet, der Gott, vor dem ich stehe, ja? Und wenn ihr steht und betet, sagt der Herr Jesus, wenn ihr steht und betet, ja? Also normalerweise steht man oder kniet man, oder man liegt am Boden, das gibt es auch, ja? Vor dem Herrn, am Bauch, nicht am Rücken, das gibt es schon, ja. Ist aber nicht so wichtig, deshalb betonen wir es nicht so stark. Und wir sagen, ja gut, dann manchmal bleiben wir sitzen und manchmal stehen wir auf. Und ich denke, wahrscheinlich in diesen Stellenwert gehört auch die Kopfbedeckung. Aber auf der anderen Seite wäre es eine schöne, sehr schöne Sache und die Gemeinde Jesu würde sicher profitieren, würden sie wieder auf diese Symbolik achten. Versteht ihr? Also es gibt ja Gemeinden, die da haben das zu einem Gesetz erhoben. Ja, da wird in London, in England, jetzt Gemeinden, da wird beim Eingang wird das Kopftuch verteilt an die Frauen, damit ja jeder dann ihr Kopftuch hat. Ja, also man kann alles auf die Spitze treiben, wie man so sagt. Ja. Muss Acht geben. Und Christen sollten auf alle Fälle darüber reden und sich Gedanken darüber machen. Jetzt habe ich euch einige Anregungen gegeben. Kapitel 3. Treu oder zuverlässig ist das Wort. Übrigens, ich habe das gern, wenn hier treu ist, das Wort steht. Weil vorher redet er, der Herr hat mich treu erachtet und treu ist das Wort, oder? Also, es ist ja das gleiche, genau das gleiche griechische Wort. Treu ist Gott, treu ist sein Wort, weil Gott treu ist und treu sollen wir sein, dürfen wir deshalb sein. Treu ist das Wort. Wenn jemand sich nach einer Aufseherschaft ausstreckt, begehrt er eine vortreffliche Tätigkeit. Hier also Verordnungen für die Verantwortlichen, zuerst für die Ältesten oder Aufseher heißen sie hier, Episkopoi, das heißt Epi heißt auf und Skopos heißt blicken oder schauen. Man schaut auf andere. Nicht im Sinne einer Polizei, sondern im Sinne eines positiven, ermutigenden Schauens und schauen, dass alles in Ordnung ist, also im Sinne von Sorgen für die Gemeinde. Aufseherschaft hat also mit Führung zu tun, die Führung der Gemeinde, und das darf man sich ersehnen oder begehren, das darf man sehr wohl, denn das ist eine gute Tätigkeit, eine vortreffliche Tätigkeit. Der Aufseher also hat untadelig zu sein, das dürfte wohl die Überschrift sein, zu dem, was jetzt kommt. Also die Qualifikationen für Aufseher. Hier werden 11 charakterliche Qualifikationen genannt. Mann einer Frau, nüchtern, ja, Mann einer Frau ist schon das Erste, schon schwierig, was heißt das? Wahrscheinlich heißt das ganz einfach, er hat nur eine Frau. Er ist nicht mit zwei Frauen verheiratet, nur mit einer. Das war ja, gab es ja manchmal noch.
Meinst du, es könnte auch noch heißen, dass er verheiratet sein muss?
Dass er verheiratet sein muss?
Nein. Ja, weil er ja gehorsame Kinder hat.
Dann müsste er auch mindestens zwei Kinder haben. Ja. Verheiratet plus zwei Kinder, Minimum. Jetzt sind wir wieder in Moldawien, ne? Oder in der Moldau, wie der Bruder gesagt hat, muss schauen, dass du viele Kinder hast. Nein, wenn verheiratet, dann Mann von nur einer Frau. Und wenn Kinder, dann sollten die Kinder schon auch gehorsam sein, ja, treu sein. Es gab ja damals auch Leute, die mit zwei Frauen verheiratet waren, scheint es. Das war in der damaligen Zeit noch möglich, bei uns ist das heute eigentlich nicht mehr möglich.
Das war ein Problem bei den Zulus, als sie bekehrt wurden.
Tatsächlich?
Ja.
Zwei Frauen. So. Ja, so einer kann nicht Ältester werden. Er kann die anderen Frauen nicht wegschicken, aber er kann nicht Älteste.
Und hat dann Norbert Rogentag gesagt, du musst die nächsten drei wegschicken und nur die ersten beiden.
Er hat sich ja diesen vier Frauen oder drei Frauen verpflichtet, jetzt muss er sie auch weiterhin versorgen, aber er kann nicht Ältester werden. Nüchtern, ja, das ist klar. Nicht gleich auf alles Mögliche da reinfallen. Besonnen, nüchtern, gesunden Sinnes heißt es auch, also das dritte ist gesunden Sinnes. Das heißt, er muss sich auch irgendwie in der Hand haben, ja, muss sein Denken und sein, muss irgendwie züchtig sein. Weiters sittsam, interessantes Wort, sittsam, schicklich, anständig, was heißt das? Sittsam. Damals wusste man, was es heißt. Heute muss man wieder überlegen. Gut, vielleicht musste man auch damals die Bibel lesen, wieder neu unter den Heiden. Die Heiden, die sich bekehrt haben, mussten auch wieder lernen, was eigentlich sittsam ist. Da muss man in die Schrift schauen und schauen, was entspricht der göttlichen Art. Sitte heißt Art. Was ist schicklich? Was ist anständig für den Herrn? Fünftens, gastfrei war damals sehr, sehr wichtig. Heute wird es fast unterbetont. Ich erlebe zwar immer wieder sehr schöne Gastfreundschaft. Also das Haus ist offen. Das Haus ist einfach offen für jeden. Lehrfähig. Das heißt, fähig, das Wort Gottes weiterzugeben. Es muss ein Ältester, irgendwie muss er fähig sein. Er muss nicht ein Prediger schlechthin sein, wie Spurgeon, aber er muss doch irgendwie in der Lage sein, Gottes Wort weiterzugeben. Nicht einer, der sich lange beim Wein aufhält. So, nicht einer, der sich lange beim Wein aufhält. Kein Trinker. Ja, früher wurde der Wein verdünnt. da muss man sich dann noch länger beim Wein aufhalten, bis man dann betrunken wird. Kein Schläger, klar, Gewalt, milde, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Ja, das ist, für Geld ist, Geld ist eine sehr heikle Sache. Man muss achtsam sein, dass man nicht das Geld lieb gewinnt. Drei weitere Qualifikationen, die betreffen mehr die Familie und die Reife. Er muss dem eigenen Hause wohl vorstehen, der seine Kinder mit aller Würde in Unterordnung hält. Wenn jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für eine Gemeinde Gottes sorgen? Er muss also in der Lage sein, die Gemeinde, die Familie zu führen, sonst kann er auch nicht die Gemeinde führen. Nicht ein Neubekehrter, er muss also schon eine gewisse Reife haben. Es ist gefährlich, wenn Jungbekehrte zu schnell in die Verantwortung genommen werden. Damit er nicht aufgeblasen werde und in das Urteil des Teufels falle. Das Gericht des Teufels auch. Ja, er muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Also wenn da die Leute schlecht reden über den und nicht nur, weil er Christ ist, sondern weil er auch sonst Dinge tut, die man nicht tun soll, dann ist er auch disqualifiziert. Damit er nicht in Schmach und Beschimpfung falle und in die Schlinge des Teufels. Der will ja uns zerstören, der will uns den Dienst nehmen, der will, dass Gottes Werk nicht weiter geschieht. Das sind die Qualifikationen. Auch für die Diener, ich mache dann kurz dann noch einen Exkurs über die Ältesten, aber ich möchte zuerst noch das mit den Dienern gerade noch dazu nehmen. Qualifikationen für Diener, das sind hier die Diakonoi, das wären jetzt wirklich Diakone. Diener oder amtliche Diakone, solche, die eingesetzt wurden, also offiziell, die ganze Gemeinde weiß, das ist einer von den Dienern. Nicht nur, das, der dient einfach, sondern das ist einer von den, der wurde von den Ältesten beordert dazu, dass er jetzt also für gewisse Belange zuständig ist, die den Ältesten, wobei er den Ältesten dann hilft. Sei es jetzt in Finanzen, sei es jetzt in Versorgung von irgendwelchen Geschwistern oder von armen Geschwistern, praktische Hilfe. Oder solche, die koordinieren für praktische Hilfe. Oder solche, die organisieren, sehr wichtig. Wir brauchen Organisatoren, die was organisieren können, die Jugendarbeit organisieren und sonst. Da wäre es gut, man hätte auch, diese sind öffentlich, das heißt vor der Versammlung, ganz offiziell, man hat gebetet für sie, man hat das der Gemeinde erklärt, der ist jetzt ein Diener und wenn ihr was braucht, wendet euch zu ihm. Und er wird dann weiter delegieren. Solche müssen sein ehrbar. Interessant ist das Wort ehrbar, oder? Das ist auch aus unserem Vokabular gestrichen worden, oder? Was heißt ehrbar? Ja. Dass man aufschaut zu ihnen, dass man sie ehren kann. Bitte?
Vorbildlich.
Vorbildlich, danke.
Das sind ja auch die Eltern, die Qualifikationen für den Aufseher. Das ist auch alles.
Dort ist es auch dabei, ja. Ehrbar, würdig. Nicht doppelzüngig, die kommen natürlich in viele Häuser herum. Und da kann man natürlich einmal da sowas reden und da was anderes reden, dann ist man doppelzüngig. Das müssen ehrliche Leute sein und auch Acht geben, was mit der Zunge gesprochen wird. Die Indianer würden sagen, nicht mit gespaltener Zunge.
Ja, und sie sind ja irgendwie zwischen Ältesten und
Gemeinde.
Geschwister. Rest der Gemeinde. Da kann man schon sagen, einmal nimmt man die Position von denen, wenn man gerade da ist, und bei den Ältesten erzählt man es anders.
Nicht vielen Wein ergeben, ist das gleiche wie oben. Nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Natürlich, besonders wenn man mit Finanzen zu tun hat, da muss man sehr Acht geben, dass man nicht selber sich irgendwo was rausschlagen möchte. Nicht unbedingt nur Gelder veruntreuen, sondern auch sonst irgendwie einen Gewinn. Einfach egoistisch. Sich selbst irgendwie, wo kann ich mir einen Vorteil rausschlagen? Das darf nicht sein. Wir müssen selbstlos sein. Das Geheimnis, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das Geheimnis des Glaubens ist die Lehre, das Wort Gottes. Das Geheimnis, das ist etwas, was früher verborgen war, jetzt ist es geoffenbart. Paulus spricht viel von dem Geheimnis. Jetzt ist es geoffenbart, jetzt ist es da. Und dieses Geheimnis des Glaubens, das müssen sie bewahren in einem reinen Gewissen. Das heißt, sie müssen danach leben. Oder? Sonst hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht nach dem Wort Gottes lebt. Drückt sich hier sehr gewählt aus, der Paulus. Er hätte auch schreiben können, die das Wort Gottes auch ausleben und ein gutes Gewissen haben. Und diese sollen zuerst erprobt werden. Warum steht das nicht bei den Ältesten? Wenn die Diener erprobt werden müssen, dann müssen auch die Ältesten viel mehr noch erprobt werden. Ja, naja, gut, von Gott eingesetzt, da braucht es ja auch Menschen.
Die Ältesten haben schon Bewährung gezeigt, sonst würden sie gar nicht Älteste werden.
Ja, bei den Ältesten ist es ja so, die können ja gar nicht Ältesten. Die Ältesten, die müssen ja sowieso anerkannt werden von der Gemeinde. Da kann ja nicht einer aufstehen und sagen, und übrigens, Geschwister, ich bin jetzt Ältester. Das geht ja gar nicht, oder? Älteste wird man ja durch das braucht ja eine Zeit lang. Ich habe noch eine Präsentation, wo ich ein paar Dinge über Älteste zeigen werde. Aber ich nur jetzt vorwegnehmend. Ein Ältester muss einen gewissen Ruf schon haben, sonst kommt er gar nicht in Frage. Und sonst kann er Geschwister können nur einem Hirten. Oder ich möchte so im Bilde sprechen. Schafe werden einem Hirten nur dann folgen, wenn er ein Hirte ist. Das muss für die Schafe klar sein, dass der ein Hirte ist, sonst gehen sie ihm nicht nach. Und Geschwister werden einem Ältesten nur dann als Ältesten anerkennen, also das heißt einfach als Hirten anerkennen, wenn sie sowieso schon von vorher auch anerkannt haben, weil sie gemerkt haben, der ist ein Vorbild. Ich komme dann gleich noch drauf, zu den Ältesten. Also diese müssen jetzt die Diener, aber bei den Dienern ist es nicht so klar, oder? Die werden einfach eingesetzt. Aber dann sagt er, aber nicht jeden kannst du einsetzen. Die sollen erprobt werden, gib ihnen Zeit, prüfe sie zuerst, sie sollen eine Zeit lang das machen, so als provisorisch, oder? Provisorische Diener, und dann werden sie öffentlich offiziell eingesetzt. Danach sollen sie dienen, wenn sie keine Anklage haben, wenn nicht jemand da kommt und sagt, ja, aber da gibt es schon was dagegen.
Vielleicht ist es auch so, weil ja ein Führer geht normalerweise voran, das heißt, der gibt die Leitung an, der leitet ja. Und ein Diener führt übertragene Aufgaben aus. Mhm. Und er kann ja erst eine übertragene Aufgabe ausführen, wenn ihm was übertragen wird.
Ja, da muss er eine Probezeit haben.
Und da drin muss er sich jetzt bewähren.
Das ist sehr logisch, ja. Gut. Ja, danke. Und dann ist es die Qualifikationen für die Frauen. Jetzt ist die Frage, welche Frauen denn? Ebenso sollen die Frauen sein, ehrbar, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Ja, meint er jetzt die Ehefrauen der Diener? Meint er die Ehefrauen der Ältesten? Meint er sonstige Frauen? Welche Frauen? Offensichtlich gibt es hier dienende Frauen. Dienende Frauen, die auch gedient haben, wie auch immer. Vielleicht sind das jetzt auch solche, die den Dienern zur Hand stehen, den Diakonen zur Hand stehen. Und da wäre jetzt eine Phöbe, eine Diakonisse, die dem Diakon zur Hand steht. Muss nicht seine Frau sein, kann auch eine Schwester sein, die ihm einfach auch, das gibt es ja oft, oder? Die müssen deshalb nicht enge Gemeinschaft haben miteinander, aber sie tun einen Dienst miteinander irgendwie. Oder mehrere Frauen, die da mithelfen. Ja, die dem Diakon zur Hand stellen. Zum Beispiel ein Diakon ist verantwortlich für die Witwenversorgung, oder? Und jetzt sind Schwestern da, die diesem Diakon, der die Verantwortung hat über die Witwenversorgung, die jetzt die Dienste übernehmen und die ihm jetzt unterstützen oder die jetzt diese Sache übernehmen. Ja? Dann sind das diese dienende Frauen. Die müssen aber auch ein Vorbild sein. Da kann man nicht irgendjemand nehmen. Die müssen auch ehrbar sein, die muss man ehren können und die dürfen keine Schwatztanten sein, die verleumden. Und irgendwie unwahre Dinge weiterreden. Die kommen viel mit anderen Leuten zusammen. Sie müssen auch nüchterne Leute sein und treu. Wahrscheinlich ist das gemeint. Man kann es nicht hundertprozentig sagen, weil es ist ziemlich naheliegend, dass sie den Dienern einfach dienen.
Also, Thomas möchte sagen, dass falschen Übersetzung Blut oder desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein.
Das Wort ihre steht nicht im Text. Ach, die Frauen. Das sind die Frauen, mit denen die jetzt die Diener irgendwie Umgang haben. Weitere Qualifikationen, also das, die Diener sollen sein, Männer einer Frau, also jetzt geht er wieder zurück zu den Diakonen, das heißt, diese Frauen, die ich jetzt erwähnt habe, die haben wirklich mit den Diakonen zu tun, oder? Sonst würde er die nachstellen. Jetzt aber hat er sie mitten reingenommen, oder? Zuerst sagt er was über die Diakone, dann kurz etwas über die dienenden Frauen, die diesen Diakonen dienen, und jetzt wieder über die Diakone weiter. Diener sollen sein, Männer einer Frau und den Kindern und dem eigenen Haus gut vorstehen. Familie ist sehr wichtig, Ehe ist sehr wichtig und es zeigt, wie ist jemand, wie benimmt er sich zu Hause und wie kommt er klar zu Hause. Denn die wohl dienten, erwerben sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Jesus Christus ist. Ja, die gut gedient haben, werden sich vielleicht hier auf Erden schon einen guten Ruf erwerben, aber auch in der Herrlichkeit und viel Freimütigkeit. Also hier und dort, hier natürlich werden sie geachtet werden. Eine edle Stufe, eine wahrscheinlich in der Anerkennung der anderen. Und Freimütigkeit. Wenn man nicht mit schlechtem Gewissen handelt, dann hat man Freimütigkeit. Und wenn man hier seinen Dienst gut getan hat, dann bekommt man weitere Freimütigkeit für weiteren Dienst. Wenn die Gemeinde wächst, dann brauchen die ältesten Leute, die ihnen beistehen, die mit ihnen dienen. Gut, jetzt noch zu den Ältesten, noch was ich versprochen habe, ein paar Worte dazu. Ein bisschen mehr jetzt den Blick zu weiten über das Thema Älteste. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen für Älteste. Ich mag das Wort Älteste nicht, muss ich sagen, obwohl es ein biblisches Wort ist. Aber das Wort Älteste ist negativ belastet unter Christen. Denn das Wort, denn Älteste haben oft ihr Amt missbraucht. Und ich denke jetzt vor allem jetzt zum Beispiel in Rumänien habe ich das erlebt, da waren die Ältesten wie Könige. Die waren Despoten. Ja. Und das ist aber nicht der biblische Sinn des Ältesten. Der Älteste ist ein Hirte. Das Wort Hirte ist viel schöner als Älteste, obwohl das Wort Älteste auch zeigt einfach die Reife. Er ist älter als die anderen. Normalerweise war es so, dass wenn jemand älter geworden ist im Glauben, also an Jahren zugenommen hat, ist er auch im Glauben älter geworden. Und dann konnte man voraussetzen, dass er auch reifer geworden ist im Glauben. Dass er nicht ein Kind geblieben ist im Glauben. Deshalb waren das öfters auch ältere Leute. Bei uns war es so, als wir zum Glauben kamen in Österreich, da waren fast nur junge Leute da. Dann hatten wir Älteste, die waren unter 30. Aber das war nicht anders möglich. Es war sonst niemand da. Es waren schon ein paar alte Leute da, aber die haben sich bekehrt, aber sind geistig in den Kinderschuhen geblieben. Dann gab es junge Älteste. Dann Aufseher heißt auch das Wort Wächter, solche, die vorausschauen und auf jemanden schauen, Acht geben. Dann Führer, das Wort wird auch verwendet, Vorangehende oder Vorsteher. Das betont also, dass man Vorbild ist und vorangeht, Initiative ergreift. Und auch das Wort Lehrer wird sogar manchmal in diesem Sinne verwendet, nicht in Hebräer 13, jetzt mal so erwähnt. Der Dienst der Ältesten ist ein dreifacher, wie der Dienst eines Hirten. Er nährt, er hütet und er geht voran. Ein Hirte schaut, dass die Schafe Weide bekommen. Ein Hirte schaut, dass die Schafe bewahrt bleiben vor irgendjemand, der ihnen das Leben wegnehmen will. Und ein Hirte ist einer, der vorangeht. Nicht der hinten drein geht mit dem Stecken, sondern der vorne geht. Die Schafe gehen ihm nach. Vorbild sein, führen, vorausschauen, Gaben und Aufgaben der Geschwister erkennen, sie ermutigen, Seelen besuchen, Verantwortung in der Versammlung der Gemeinde, also am Sonntag, Mitverantwortung für die anderen Hirten und für die Diakone. Dann die Art und Weise des Dienstes. Wie dienen Älteste? Erstens freiwillig, das ist aus 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4. Erstens freiwillig, nicht aus Zwang, nicht unwillig oder nicht mit Seufzen. Ach, diese Gemeinde, ich halte es nicht aus. Nein, mit ihnen freiwillig und gerne. Zweitens aufopfernd, also aus freien Stücken, ohne dass man jetzt erwartet, dass man Gegenleistung bekommt. Was nicht heißt, dass man Ältesten keine Gegenleistung geben soll. Natürlich sollen wir Ältesten Gegenleistung geben, keine Frage. Sie tun ja einen Dienst. Timotheus Kapitel 5 sagt, dass ein Ältester auch wirklich versorgt werden soll, vor allem dann, wenn er seine ganze Zeit einsetzt, ja, oder sich so viel einsetzt für die Gemeinde. Muss ja von irgendwas leben. Aber er erwartet es nicht, er kommt nicht fordernd. Nicht um schändlichen Vorteil. Drittens, vorbildhaft, er arbeitet als Vorbild. Nichts als solche, die herrschen. Ganz wichtig, nicht als Herrscher. Wir sind Diener, auch Leiter sind Diener und nicht Herrscher. Man bindet, der Herrscher ist der Herr, man bindet die Leute an den Herrn, der herrscht, aber nicht an sich selber. Wir sind Mitarbeiter eurer Freude, sagt Paulus. Wir sind nicht solche, die über euren Glauben Herren sind, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude. 2. Korinther 1. Dann weiter, die Beziehung zwischen Gemeinde und Älteste ist geprägt von Anerkennung, von Unterstützung, von Zusammenarbeit und von Korrektur. Das gehe ich jetzt nur, da halte ich mich jetzt nicht lange auf. Gemeinde anerkennt und unterstützt die Ältesten, arbeitet mit ihnen. Man darf aber auch mal Korrektur bekommen, wenn die in der richtigen Art und Weise kommt. Jeder lässt sich gerne korrigieren, jeder. Und das Letzte, wie kommt man jetzt dazu, dass man ein Hirte wird? Das ist noch wichtig. Das Wichtigste ist, hat der Erich schon erwähnt, dass Gott es ist, der den Ältesten bestimmt und den Ältesten begabt. Gott ist es, gibt es genügend Bibelstellen dazu, Gott ist es, der die Leute zurüstet und der sie zu dem macht. Aber das Zweite ist, wir sehen in 1. Timotheus 3, Vers 1, ein eigener Wunsch darf vorhanden sein. Also man hat das eigene Begehren, man möchte ein Hirte sein für die anderen Geschwister. Das Dritte, man ist schon bekannt als Lehrer, also irgendwie hat man schon gelehrt, jedenfalls wäre es gut, wenn man lehren kann. Man muss nicht ein Lehrer schlechthin sein, aber ein gewisses Maß an Lehrtätigkeit ist schon nötig. Das Vierte, die Führung der Gemeinde, die jetzt bereits da ist, schaut, ob es noch weitere solche gibt. Ja. Es ist nicht so wie in Rumänien oder wo habe ich das erlebt, in der Ukraine. Da schauen die Führer, dass möglichst die anderen möglichst zurückgehalten werden. Ja. Nein, ein Führer schaut, dass möglichst viele Führer werden, die ihn unterstützen. Ein Hirte schaut, dass es viele Hirten noch ihm zur Seite stehen und Schulter an Schulter mit ihm gemeinsam arbeiten. Der fördert, dass die anderen mithelfen in der Leitung der Gemeinde. Und das Letzte, wenn es darum geht, Hirten einzusetzen, dann muss natürlich auch die Gemeinde die Hirten anerkennen. Das heißt, die Gemeinde muss schauen, die Geschwister müssen schauen, ist er reif und hat ein Zeugnis und entspricht er den Qualifikationen? Sie müssen ja den anerkennen können. Ja? Sie müssen ja sagen, ja, das ist wirklich ein Hirte, den lieben wir, den wollen wir auch unterstützen in seiner Arbeit, die er tut.
Es gibt noch einen Punkt, genau. Während der Timotheus ja nicht gesagt kriegt, dass er Älteste einsetzen soll, sondern Paulus nimmt nur Bezug auf den eigenen Wunsch, ja, kriegt der Titus den Auftrag, Älteste einzusetzen.
Ja. Habe ich das jetzt nicht?
Das heißt also, es kann auch ein Missionar beauftragt werden.
Das habe ich vergessen. Ein Missionar, der ohnehin schon dort tätig ist und die Geschwister kennt, ja, kann sehr wohl mithelfen, dass die Gemeinde den Ältesten bekommt. sehr wichtig. Das heißt, das ist dann die Aufgabe eines Reisenden, der muss die Gegebenheiten irgendwie auch kennen, ja, die Leute am Ort. Da hat man dann also Hilfe von außen praktisch, die man in Anspruch nimmt. Von Geschwistern, die euch kennen. Ja, wenn ein Mark Walker kommt zum Beispiel, der kennt euch und so, und sagt, ja, und hilft in der Sache, weitere Älteste oder überhaupt Älteste einzusetzen. Die Hirteneinsetzung ist sehr einfach im Neuen Testament. Da gibt es keinen Ritus. Man wird einfach irgendwie bestimmt. Irgendwann ist es klar und dann wird es offiziell gesagt und wird vielleicht gebetet, vielleicht wird auch gefastet für einen Tag lang für diesen Bruder oder für die Sache, dass das der Herr es klar macht. Also wichtig ist, dass es vom Herrn ausgeht. Apostelgeschichte 14, 23, nachdem sie ihnen in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, wobei sie unter Fasten gebetet hatten, übergaben sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Bestimmen. Ja? Es ist nicht eine Wahl. Älteste tut man nicht wählen, ja, sondern die tut man bestimmen. Das Wort hier heißt bestimmen, einsetzen. Barnabas und Paulus waren diejenigen, die gesagt haben, der und der und der. Das sind Älteste, das sind Hirten. Denen wollen wir das jetzt anvertrauen. Und wenn einige sich disqualifizieren, dann kann man das, ist zwar schade, aber dann muss das halt dann wieder, wer disqualifiziert ist, ist disqualifiziert. Ja, das gibt es leider auch. Es gibt keine Einsegnung. Ja. Das Wort Einsegnung gibt es sowieso nicht in der Bibel. Auch nicht das Wort Ordinierung in dem Sinne, wie es oft verstanden wird. Das ist jetzt ein Ordinierter. Da war irgendein Höherer da und hat dem seinen Segen dazu gegeben und jetzt ist er ordiniert. In dem Sinne nicht. Aber indem er einfach eingesetzt wurde, dass man gesagt hat, so der hat die Qualifikationen und wir beten gemeinsam und die ganze Gemeinde steht dahinter und sagt, ja, betet auch mit. Wie viele Hirten gibt es in einer Gemeinde? Genauso viele, wie viele da sind. So einfach. Wie viele Lehrer gibt es in der Gemeinde? So viele, wie da sind. Das tut man nicht planen. Ja, wir brauchen 3 Lehrer und 2 Hirten. Nein, schauen wir, wer ist überhaupt da.
Selbst die Falsches lehren dürfen weiterlehren, wenn man nichts Falsches hat.
Nichts Falsches.
Er sollte nur bestimmen, dass sie nicht anders lehren.
Nein, nichts anders lehren, ja. Also, sie müssen, wenn jemand falsch gelehrt hat, muss er richtig lehren. Muss er umdenken. Zeit haben muss man, oder? Wer keine Zeit hat für die Gemeinde, dann kann er nicht Hirte sein. Geht ja nicht. Hirte braucht Zeit. Muss auch Zeit gegeben werden. Handauflegung, ja, kann man auch. Muss man nicht, steht nicht da, dass man es muss. Aber Handauflegung ist auch ein Symbol übrigens. Das ist jetzt das nächste Symbol. Das fehlt uns noch von denen, die wir schon hatten.
Was die Ordinierung natürlich Positives hat, also ich bin nicht für Ordinierung, aber was sie Positives hat, ist, man weiß in der Öffentlichkeit, wer Sprecher ist. Das heißt, wir haben schon mal Zeitungsberichte mitbekommen, da wurde behauptet, dass sie eben mit Leuten aus der Gemeinde geredet haben und die haben irgendwas erzählt.
Aha, was war das aber nicht die Leiter. War nicht
ja,
die Leiter.
Ja. Nein, das war nicht die Leiter. Ja. Und das war mal bei einem Kinoeinsatz.
Okay. Ja. Gut, also für die Gemeinde muss es eh klar sein. Die Gemeinde soll wissen, wer die Hirten sind. Das ist wichtig, oder? Deshalb Mose legt dem Josua die Hände auf. Jetzt wissen alle Israeliten, aha, jetzt ist Mose der Leiter. Oder? Das ist ganz klar. Also man hat es gesehen, er hat die Hände aufgelegt auf ihn. In dem Sinne, wichtig ist, dass er gebetet hat. Aber um das sichtbar zu machen, hat er die Hände auf ihn gelegt. Die Hände, Handauflegung bedeutet, ich glaube, ich habe das hier noch, Handauflegung bedeutet Segen. Oder? Gottes Hände zum Guten. Gottes Hand wird auf jemanden gelegt. Auf die Opfertiere wird die Hand gelegt, da identifiziert man sich. Handauflegung bedeutet auch Identifikation. Ich stehe hinter dir. Ja. Beim Opfertier legt man die Hand auf das Opfertier und dann sagt man, ich bin wie das Opfertier und jetzt wird das Opfertier an meiner Stelle geschlachtet. Wenn man betet, beim Beten und Segnen, dann wird oft die Hand aufgelegt und auch mit den Gaben, beziehungsweise mit dem Heiligen Geist, wenn er gegeben wird, da hat man auch gebetet und dann kam der Heilige Geist, auch oft mit Handauflegung. Und bei dieser Amtseinsetzung. Gut, soweit bin ich jetzt fertig. Sind noch Fragen? Ich war ein bisschen schnell jetzt zum Schluss, ich weiß, es war ein bisschen viel, aber vielleicht doch noch. Ja.
Ich muss nochmal zurückgehen zu Kapitel 2, Vers 15, wo Luther übersetzt: Die Frau wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Reinigung. Und da habe ich immer gemeint, die Frau wird selig werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt und wenn ihre Kinder dann im Glauben bleiben, in der Besonnenheit, in der Liebe und in der Heiligung. Ist das nicht ein bisschen... Jetzt habe ich es anders begriffen, aber ich finde die Übersetzung mehr schlecht.
Ja, sie stimmt. Gott,
und schon die Frau anstatt sie. Sie wird aber gerettet werden, sie wird aber selig statt sie. Schon dort. Schon wenn die Frau selber bei der Frau bleibt.
Dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben.
Ja, die Frauen. Sie, die Frauen.
Das ist ja, würde ja auch im Gegensatz zur übrigen Bibel stehen, denn man wird ja nicht dadurch gerettet, dass die eigenen Kinder gläubig werden. Das steht im Widerspruch zur Schrift. Diese Lehre, die durch diese falsche Übersetzung entsteht, schafft einen Widerspruch zum restlichen Neuen Testament. Da sieht man die große Verantwortung der Übersetzer.
Die alte Elberfelder schreibt das interessant. Sie schreibt, sie wird aber gerettet werden in Kindesnöten, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit in Unzüchtigkeit.
Ja, die hat aber das Problem, dass man das in Kindesnöten ist doppeldeutig und man weiß dann nicht, was man damit anfangen soll. Man kann es richtig verstehen, man kann es falsch verstehen. Das könnte ja auch einer dann meinen, aha, die wird gerettet werden, dass sie nicht stirbt in den Wehen oder dass sie nicht zu sehr geplagt wird in den Wehen oder
sie
so.
Sie wird gerettet aus diesen Kindesnöten.
Weil, weißt du, das ist ja... Das kann man richtig verstehen oder falsch. In Kindesnöten, man müsste eigentlich im Kind gebären. In ihrer Rolle als Kindgebärerin. In diesem Umfeld, das sie bekommen hat jetzt. Da wird sie gerettet werden. In diesem Los, das sie bekommen hat. Oder? Da wird sie trotzdem ans Ziel kommen, ins ewige Ziel kommen, wenn sie, die Frau, jede Einzelne, im Glauben bleibt.
Aber ich finde durch diese... Gut, es ist sicher so... Ich weiß, was du meinst, aber in dieser Satzstellung ist klar, dass es nicht durch die Kindesnöte
passiert. Ah, das ist gut.
Ja. Das meine ich.
Da haben Sie gut übersetzt. Ja,
das in dem Hinsicht. Dieser Satzstellung besser.
Ja. In der Hinsicht,
dieser, während dieser Kindesnöte oder während des Kindergebärens oder während dieser Rolle als Frau wird sie trotzdem...
Richtig. Da ist das, dieses Vorwort. Dia ist richtig übersetzt, ist im richtigen Zusammenhang auch erkannt worden, so muss man sagen. Das Dia kann ja für Verschiedenes heißen, aber in dem Zusammenhang hier geht nicht durch, sondern es muss im Zusammenhang mit heißen, oder? Sie wird gerettet werden im Zusammenhang mit dem Los als Kind gebären, als Kind des Kindergebärens oder des Kindgebärens.
Es soll ja dann nochmal betont werden, dass sie eben nicht danach streben muss, zu leiden und so weiter.
Genau.
Ja vor.
Genau.
Sondern sie wird im humanitären Zustand.
Ja. Es ist nicht ihre Rolle.
Genau.
Genau. Sie soll nicht lernen und ist auch nicht ihre Rolle, aber sie wird trotzdem ans Ziel kommen und
in ihrem Stand.
Ja, in ihrem Stande. Genau.
Ja, wenn keine Fragen mehr sind, sind noch Fragen jetzt. Morgen ist der Thomas auch noch mal kurz da. Wir haben jetzt noch einiges gehört. Dann erheben wir uns und ich will einfach ein paar Punkte dafür noch gemeinsam reden.